The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. April.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
Dieser Schockmoment ist jetzt fast genau ein Jahr her. Was folgte, war ein Annus Horribilis für Friedrich Merz. Mit dem Streit um die Verfassungsrichterin, Rentenrebellion und abgeblasenem Herbst der Reformen. 2026 sollte alles anders werden. Ein Agenda-Jahr mit weitreichenden Entscheidungen noch vor der Sommerpause. Die bisherige Bilanz für 2026 lautet eher kleinster gemeinsamer Nenner. Verständigen konnten sich die Koalitionäre nur auf Akutmaßnahmen gegen gestiegene Benzinpreise, deren Wirkung und Treffsicherheit in höchstem Maße fraglich sind. Das Paket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen, das morgen im Kabinett beschlossen werden soll, ist ein Anfang, aber eben noch nicht die nötige strukturelle Reform im Gesundheitswesen. Ein weiterer Punkt, die Einkommensteuerreform, wegen Finanzierungsfragen weiter offen. Die Rentenreform, ausgelagert in die Kommission, die erst Ende Juni Ergebnisse präsentiert. Und dann wäre da noch SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin im Kabinett Merz, Bärbel Baas. Sie unterstellte der eigenen Regierung gestern bei einer SPD-Klausur sogar:
Was fehlt in dieser Bundesregierung? Ich will das mal offen sagen. Das ist ein Plan eigentlich. Wo wollen wir in 20, 30 Jahren sein?
Angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Großwetterlage lasten auf den Schultern der Regierung hohe Erwartungen und Zeitdruck. Klar ist, soll 2026 ein gelungenes Reformjahr werden, müssen die Maßnahmen kommunikativ so flankiert werden, dass Bevölkerung, Verbände und Gewerkschaften auch mitgehen. Wer wäre dabei ein besserer Lehrmeister als der Schöpfer der Rhetorikkunst Aristoteles? Eine gute Rede basiert ihm zufolge auf drei Säulen: Logos, Pathos, Ethos. Logos, gemeint die logische Argumentation, heißt, die eigene Botschaft wird durch stichhaltige Analyse, Zahlen und Fakten untermauert. In diesem Fall kann man sagen, die Beweislast ist erdrückend. Wirtschaftlicher Stillstand, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Energie-, Arbeits- und Bürokratiekosten, Stellenabbau, Insolvenzen. An Hiobsbotschaften, die den Handlungsbedarf demonstrieren, mangelt es nicht. Allerdings ist eine gewisse inhaltliche Stringenz im Kurs ratsam. Merz hingegen verwirrt ganz gerne mal durch konträre Aussagen. Anfang der Woche erklärte er zur Rente:
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern.
Um dann Ende der Woche den Norbert Blüm zu machen. Die Rente ist sicher, in Merz' Worten:
Es wird mit uns keine Kürzungen der gesetzlichen Renten geben. Es wird keine Kürzungen geben.
Wo das Glas unter dem Oppositionschef Merz noch halb leer war:
Unser Land, die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland, ist mittlerweile Schlusslicht in der Europäischen Union. Wir liegen auf dem letzten Platz.
Bemisst er nun als Kanzler den Füllstand etwas optimistischer.
Für uns ist so häufig das Glas halb leer, statt mal zu sagen, es ist halb voll. Ich würde sogar sagen, es ist dreiviertel voll.
Damit sind wir bei der zweiten Säule, dem Pathos. Hiermit ist gemeint, dass der Funke überspringen muss. Der Redner das Publikum also auch auf einer nicht rationalen, emotionalen Ebene erreichen muss. Wer nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz anspricht, hat deutlich mehr Chancen auf Zustimmung. Merz hat zwar das Talent zum leidenschaftlichen Auftritt, allerdings macht er derzeit nur sparsam Gebrauch davon. Und in Sachen Empathie hat er ohnehin nicht die allerhöchste Absenderkompetenz. Dennoch kann es ihm gelingen. Um das traditionell reformscheue Volk der Deutschen für seine Vorhaben zu gewinnen, muss Merz ein positives Zukunftsbild zeichnen. Zumutungen ja, aber mit Licht am Ende des Tunnels. Weniger Trauerweide, mehr Motivation, Perspektiven und Zuversicht in das Morgen. Eine gute Inspiration für Merz: Schröders Agenda-Rede 2003. Merz saß damals im Plenum und lauschte einem kämpferischen SPD-Kanzler.
Mein Eindruck ist, dass Sie das gern unter den Teppich kehren würden. Aber nein, meine Damen und Herren, so so wichtig es ist, Flexibilität auf der einen Seite abzufordern, so wichtig ist es auch, deutlich zu machen, dass sich auch in der bundesdeutschen Unternehmenskultur etwas bewegen und verändern muss, meine Damen und Herren. Und auch dafür wird zu sorgen sein.
Das dritte Überzeugungsmittel laut Aristoteles: Ethos. Es speist sich aus Charakter und Glaubwürdigkeit des Redners. Wer andere überzeugen will, muss Vertrauen genießen und moralische Integrität ausstrahlen. Am besten funktioniert dies, wenn der Sprecher seinen eigenen Appell vorlebt. Daher sollte sich die Regierung an die Spitze der Bewegung setzen. Heißt, bei sich selbst anfangen mit Einbußen und Zumutungen. Wer eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung einfordert, muss dabei eine aktive Rolle einnehmen. So könnte die Regierung an Autorität und Authentizität gewinnen. Daher ist der Vorstoß, an die üppigen Beamtenversorgungen ranzugehen, richtig. Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann sagte dazu gestern im Gespräch mit Gabor Steingart:
Was wir zum Beispiel bei der Rente machen, muss dann später auch bei Pensionen gelten. Was wir in der gesetzlichen Krankenkasse machen, muss auch bei der Beihilfe gelten.
Und auch Merz hatte am Wochenende bei der Bundestagung der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft der CDU gefordert:
Auch bei der Beihilfe, bei der Krankenversicherung für Beamte, kann es so nicht weitergehen wie bisher.
Aber es geht noch mehr. Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Stellenabbau in der Bundesverwaltung um 2% pro Jahr ist zu unambitioniert. Die Ankündigung, Ausgaben für externe Berater zu reduzieren, ist richtig, darf aber kein Lippenbekenntnis bleiben. Der Bundesrechnungshof bemängelte bereits im vergangenen Jahr, Zitat, nur wenig Bereitschaft zur Veränderung beim Einsatz externer Berater zu erkennen. Und die Halbierung der Beauftragten des Bundes ist ohnehin symbolisch. Mit der Abschaffung von 25 Posten spart Schwarz-Rot knapp 280.000 Euro, wie die Wirtschaftswoche berichtete. Bei Kosten, die zuletzt mit 70 Millionen beziffert wurden, liegt diese Einsparung damit im Promillebereich. Wer den Bürgern einiges abverlangt, darf es sich selbst nicht bequem machen und den einfachsten Weg gehen, zum Beispiel über weitere Schulden. Sozialleistungs- und Staatsquote, Subventionen und Schuldenstand bewegen sich in rekordverdächtigen Höhen. Die Bevölkerung darf zu Recht erwarten, dass beim Sparen geklotzt, nicht gekleckert wird. Um es mit Albert Schweitzer zu sagen: Mit gutem Beispiel voranzugehen, ist nicht nur der beste Weg, andere zu beeinflussen, es ist der einzige. Unsere weiteren Themen heute Morgen. E.ON-Chef Leonhard Birnbaum spricht gleich mit Gabor Steingart über die Energiekrise in Deutschland und ob Atomkraftwerke angesichts der Mangellage ein Comeback feiern könnten.
Ja, aber das Thema ist in Deutschland tot. Das ist hundertprozentig erledigt. Ich bin der größte Betreiber von Kernkraftwerken gewesen in der Vergangenheit. Wir sind jetzt alle stillgelegt. Und es ist ganz sicher, dass wir als privates Unternehmen nie mehr in Deutschland in die Kernkraft investieren werden.
Anne Schwedt an der Wall Street weiß, was Microsoft und OpenAI planen. Und wir lernen einen ganz besonderen, wie man in Bayern sagt, Zugkorsten, auf Deutsch Zugereisten, kennen, der, wie Sie gerade Zeuge wurden, besser bayerisch sprechen kann als ich. Die Entwicklungen am Persischen Golf haben unmittelbare Auswirkungen auf die Energiepreise weltweit. Öl, Gas, Kerosin, Strom. Was dort passiert, spüren auch Unternehmen und Verbraucher hierzulande. Gabor Steingart hat dazu mit Leonhard Birnbaum, dem Vorstandsvorsitzenden von E.ON, gesprochen. Birnbaum ist gelernter Chemieingenieur, war Energieberater bei McKinsey, Vorstand bei RWE und führt seit 2021 einen der wichtigsten Energiekonzerne Europas. Im Gespräch geht es um die Frage: Wie umgehen mit der Energiekrise?
Einen schönen guten Morgen, Herr Birnbaum.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Lage in der Energiewirtschaft ist derzeit geprägt von Energienöten. Auch von echten Knappheiten, denken Sie?
Ja, wobei, wie ausgeprägt die sind, das hängt natürlich davon ab, wie lange die Situation am Persischen Golf jetzt noch dauert und wie sie entweder deeskaliert oder eskaliert.
Da habe ich mir von Ihnen Aufklärung erhofft. Energie. Herr Birnbaum, war ja früher was an der Tankstelle, auch im Tank unseres Urlaubsfliegers, auch im Heizungskeller. Energie ist was, was immer da war. Wird das so bleiben oder werden wir in den nächsten Monaten tatsächlich eine Energieknappheit erleben, eine Energiekrise, die nicht nur in den Schlagzeilen stattfindet, sondern im Alltag?
Das hängt an den geopolitischen Entwicklungen im Golf ab und wie die verlaufen werden, das weiß ich ja genauso wenig wie Sie.
Was ist Ihr Szenario?
Es gibt zwei Szenarien. Es gibt das Szenario, dass es jetzt irgendwie zu einer Beruhigung kommt und nach den heftigen Verwerfungen der letzten Wochen oder zwei Monate pendelt sich das dann alles aus, aber auch das wird Monate dauern und wahrscheinlich über nächsten Winter hinweggehen. Die andere ist, es gibt noch eine Hängepartie und dann werden die hohen Preise sich verfestigen und dann wird's bis 27, 28 dauern, bis die Preise vielleicht sich wieder normalisieren. Und das ist diesmal anders als 22 ein globales Problem. Vielleicht das Positive, die Preise sind heute immer noch viel niedriger, als sie 22 waren. Und 22 war ja ein Problem für Europa. Das russische Gas war nicht mehr da, aber nicht für die Welt. Das heißt, Europa hat dramatisch gegenüber der Welt verloren. Dieses Mal sitzt die ganze Welt im gleichen Boot.
Macht's ja nicht schöner.
Doch, doch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne?
Also der Ölpreis ist heute Morgen wieder über $100 für die Sorte Brent pro Barrel gerechnet. JP Morgan geht von, in einem Worst-Case-Szenario von $150 pro Barrel aus. Herr Birnbaum, was macht das mit der Weltwirtschaft dann?
Also wenn das über lange Zeit so bleibt, dann wird das natürlich das Wachstum dämpfen. Und vielleicht, wenn man sich das mal anschaut, wie groß ist denn die Bedrohung? Die ist schon erheblich. Man hat 1973 eine Ölkrise gehabt. Haben alle noch in Erinnerung.
Alle nicht, aber die davor geboren wurden.
Alle, die in der Energiewirtschaft tätig sind, erinnern sich noch.
Okay.
Ja? Und wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der globalen Energieströme 1973 betroffen waren und was für eine Krise das ausgelöst hat, dann muss man konstatieren, heute ist es ist ungefähr doppelt so groß. Der Impact des Golfes, dieser Sperrung von Hormuz, hatte ungefähr den doppelten Effekt, wie ihn das OPEC-Embargo 1973 hatte in der Größenordnung. Und das in einer Welt, die viel vernetzter ist, als sie es 1973 war. Also sie ist jetzt, die Straße von Hormuz ist viel bedeutsamer als zum Beispiel das Ölembargo, es 1973 war. Und es trifft auf eine Welt, die viel mehr voneinander abhängig ist. Und insofern ist die Bedrohung durch diese Situation natürlich massiv.
Damals hatten wir drei verkehrsfreie Sonntage im Jahr 73. Helmut Schmidt war der Bundeskanzler. Wir haben bislang noch nicht solche Maßnahmen diskutiert. Sehen Sie das? Empfehlen Sie das gar?
Ich empfehle keinen Aktionismus. Das Thema wird sich über die Märkte erledigen. Wenn die Knappheiten kommen, dann gibt es Preissignale. Und diese Preissignale muss man tatsächlich auch wirken lassen, damit sie zu einem Nachfragesignal führen. Also damit sie zu einer Reduktion der Nachfrage führen. Der Druck durch die steigenden Preise ist ja weltweit spürbar, aber der ist besonders hoch in Asien. Und ich bin sehr skeptisch bei so Aktionismus. So ein autofreier Tag ist auch mehr ein Symbol. Am Ende entscheidet sich der Verbrauch über den Preis.
Würden Sie die Leute auffordern, Energie zu sparen?
Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, Energie zu sparen, wenn man die Energierechnung reduzieren muss oder will. Und es ist auch aus Umweltschutzgründen gut. Also es ist gut fürs Portemonnaie, es ist gut für die Umwelt. Es ist wahrscheinlich, in einer Krise ist es auch gut für die Versorgungssicherheit.
Was ist mit den Urlaubsfliegern? Die Lufthansa hat schon doch eine ganze Reihe von Flügen gestrichen aus ihrem Angebot. Rechnen Sie damit, dass im Urlaub jeder noch wegkommt, der möchte?
Ich glaube, Deutschland kann höhere Preise für Kerosin bezahlen als viele andere Länder. Insofern glaube ich schon, dass die Logistik noch gesichert werden kann und wird, aber es wird halt teurer werden.
Was passiert mit der Entwicklung, die wir gemeinhin Deindustrialisierung nennen? Die hat ohnehin schon mit hohen Energiepreisen zu tun, die auch politisch zum Teil vorsätzlich verteuert wurden. Jetzt werden sie politisch aus der anderen Ecke, Trump, Iran-Krieg, Straße von Hormuz, Sie haben es genannt, verteuert. Was bedeutet das für diesen Prozess, der ja in vollem Gange ist?
Ja, dass wir noch mehr an unserer Stärke arbeiten müssen. Also erstens wehre ich mich dagegen zu sagen, dass die Deindustrialisierung die Folge hoher Energiepreise ist. Das ist ein Faktor, der für einzelne Industrien sehr relevant ist. Aber der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland kommt ja von noch viel mehr her als in Anführungszeichen, nur den Energiekosten.
Wolfgang Reitzel begründet heute in der FAZ sehr genau, dass die Energiekosten da einen tragenden Teil haben. Natürlich die Lohnkosten, natürlich der Sozialstaat. Trotzdem, jetzt rede ich mit einem Energiemanager hier, die Energiepreise in Deutschland und die ehrgeizigen Klimaziele insbesondere haben zu einer Verteuerung dieses Basisgrundstoffs für unsere Wertschöpfung gesorgt.
Ja, und man hätte dann dafür, wenn man das akzeptiert, auch Kompensation schaffen müssen. Oder man hätte die unnötigen Kosten minimieren müssen. Das hat man beides nicht getan. Wir sind nicht innovativ genug in Deutschland. Wir haben nicht genug für unsere Wettbewerbsfähigkeit getan. Und jetzt fällt uns das dann halt auf die Füße. Das heißt aber für mich, dass wir noch härter arbeiten müssen und eben noch mehr an unserer Wettbewerbsfähigkeit durch Reformen schrauben müssen.
Erklären Sie uns nochmal, warum diese Straße von Hormuz für uns so relevant ist. 20% haben wir jetzt alle gelernt von Öl und Gas, gehen da in irgendeiner Weise durch. Und wenn es da stockt, dann stocken diese 20%, die fehlen uns. Aber dieses Öl und Gas geht ja vor allem nach Asien, gar nicht nach Europa und schon gar nicht in die USA. Warum hängen wir preislich trotzdem davon ab?
Weil es einen Weltmarkt gibt. Es ist ja so, dass ein Gasschiff kann nach Asien fahren oder kann nach Europa fahren. Oder ein amerikanisches Gasschiff, ein LNG-Tanker, kann nach Europa kommen oder er kann weiterfahren oder er kann nach Asien gehen. Gewöhnlich wird er versuchen, immer die kürzeste denkbare Strecke zu fahren, weil das am billigsten ist. Aber klar ist, wenn in einer Weltregion die Preise nach oben gehen, weil dort die Knappheit besonders groß ist, dann wird die Zahlungsbereitschaft dieser Region eine Auswirkung darauf haben, ob alle Schiffe zum Beispiel in Europa ankommen. Und das haben wir ja jetzt ja erlebt. Asien ist verzweifelt auf der Suche nach Gas, bietet höhere Preise. Und ein Schiff, das dann die Wahl hat, nach Europa zu fahren oder nach Asien zu fahren, fährt dann halt nach Asien. Dann kommt weniger in Europa an und dann steigen natürlich auch die Preise in Europa, Angebot und Nachfrage. Es gibt eine globale Nachfrage, ein globales Angebot und dann gibt es auch einen globalen Preis. Es ist also nicht so, dass der asiatische Mangel mit einem hohen asiatischen Preis in Asien bleibt. Das setzt sich dann nach Deutschland fort.
Was können wir tun? Können wir uns unabhängiger machen von fossilen Brennstoffen? Ist das der Weg?
Ja, also man muss, glaube ich, da im Zeithorizont unterscheiden. Wenn man an den nächsten Winter denkt, ist das eine Sache, kann man diskutieren. Langfristig oder mittel- oder langfristig ist Elektrifizierung der Weg. Und das ist ja auch der Megatrend, auf dem mein Unternehmen sitzt. Elektrifizierung macht uns natürlich tendenziell unabhängiger von fossilen Rohstoffen, die wir importieren müssen. Aber das wird uns nicht für den nächsten Winter helfen. Da müssen wir dann alle anderen Maßnahmen ergreifen. Oder zum Beispiel auch einfach nur sparen.
Viele Experten, Hans-Werner Sinn darunter, aber eben auch Wolfgang Reitzel, bezweifeln, dass die Erneuerbaren tatsächlich 100% hier liefern können. Reitzel schreibt in der FAZ, man kann ein Industrieland wie Deutschland nicht ausschließlich mit volatilem Strom versorgen. Je höher der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung wird, umso schwieriger und teurer wird es, diese Volatilität zu beherrschen, weil alles von Wetter und Tageszeit abhängt. Ist das also der richtige Weg tatsächlich, die All-Electric Society?
Ja, ich habe jetzt eben gerade nicht All-Electric gesagt. Ich habe nur gesagt Elektrifizierung. Mehr Strom macht uns unabhängiger und dämpft sozusagen den Einfluss solcher Krisen, wie wir sie jetzt erleben, auf Deutschland haben.
Aber Reitzel sagt ja das Gegenteil. Ja, aber er sagt, macht uns nicht unabhängiger, sondern macht uns abhängig von anderen Dingen, von Wind und Wetter und auch von der Nacht.
Ja, das kommt darauf an, welchen Partner sie haben. Es kommt natürlich dazu, dass alle Länder, zum Beispiel auch in Europa, die auf Erneuerbare setzen, im Allgemeinen auch einen Partner für die Erneuerbaren haben. In Spanien ist das zum Beispiel die Kernkraft. In Italien ist es das Gas. In Schweden ist es Kernkraft und Wasser vor allen Dingen. Und alle diese Regionen sind im Preis billiger, außer Italien. Italien, das sozusagen als Partner der Erneuerbaren das Gas hat, ist relativ teuer.
Das ist ja genau unser Weg.
Ja, wir haben jetzt festgestellt, dass halt der billigste Partner der Erneuerbaren sind die abgeschriebenen Kernkraftwerke der Franzosen und der Skandinavier. Aber tatsächlich ist, wir brauchen einen Partner, damit wir doch die Versorgungssicherheit darstellen können. Innerhalb Europas.
Erklären Sie nochmal warum, weil die Netze und die Netzstabilität durch Erneuerbare sich nach jetzigem Stand der Technik nicht gewährleisten lässt.
Die Stabilität der Netze lässt sich gewährleisten, aber nicht die Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt. Also wir haben nachts keine Solarleistung. Wir können so viel Solarenergie produzieren, wie wir wollen. Wir bekommen sie nachts nicht, es sei denn über Batterien. Aber natürlich sind Batterien sehr teuer. Also wenn sie komplett alles ersetzen wollen. Ich muss jetzt zwei Dinge sagen. Erstens, ich verdiene an den Anlagen kein Geld. Ich habe keine Kraftwerke. Ich werde auch keine bauen.
Nee, Sie sind der Mann für die Netze.
Ich bin der Mann für die Netze. Aber es fällt mir trotzdem schwer, mir vorzustellen, wie ich zu jeder Sekunde des Tages, an jedem Tag des Jahres, Strom für meine Kunden habe, wenn ich ausschließlich Erneuerbare und Batterien habe. Irgendwelche konventionellen Kraftwerke werden wir brauchen.
Oder Atomenergie.
Ja, aber das Thema ist in Deutschland tot. Das
sicher?
Das ist hundertprozentig erledigt. Ich bin der größte Betreiber von Kernkraftwerken gewesen in der Vergangenheit. Wir sind jetzt alle stillgelegt. Und es ist ganz sicher, dass wir als privates Unternehmen nie mehr in Deutschland in die Kernkraft investieren werden.
Auch nicht die Kleinen?
Niemand wird das machen, weil wenn Sie ein Kernkraftwerk bauen, dann brauchen Sie 40 Jahre Stabilität und politische Unterstützung. Und niemand als Investor glaubt ja daran, dass in Deutschland 40 Jahre stabile Unterstützung möglich sind.
Und mit Klartext wie diesem ging es noch weiter. Leonhard Birnbaum, der CEO von E.ON, und Gabor Steingart haben gut eine Dreiviertelstunde über den Wirtschaftsstandort Deutschland diskutiert. In dem Interview geht es unter anderem um die Frage, warum Deutschland neue Gaskraftwerke braucht, warum wir zwar immer mehr Strom produzieren, ihn aber oft nicht dorthin bekommen, wo er gebraucht wird, und weshalb genau das inzwischen zum Standortproblem wird. Denn fehlende Netze bremsen nicht nur Windräder aus, sondern auch Rechenzentren und damit eine wichtige Grundlage, um beim Thema künstliche Intelligenz mithalten zu können. Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de und in der Pioneer-App. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Was Sie hier morgens im Ohr haben, bringen wir auch in diesem Jahr dorthin, wo man es nicht nur hört, sondern hautnah erlebt, auf die Bühne. Das Pioneer-Team geht wieder auf Tour mit dem Late-Night-Briefing live und vor Publikum. Wir sind wieder unterwegs in Deutschland, unter anderem in Hamburg, Berlin, München, Köln, Stuttgart, Heidelberg und Erfurt. Und die Resonanz von Ihnen nach den Shows ist immer überwältigend.
Fantastisch. Es war sehr abwechslungsreich, sehr emotional, auch sowohl inhaltlich, aber auch mit der musikalischen Begleitung. Fantastisch.
Das hat mir sehr gefallen und man sieht es natürlich nicht, aber das Lächeln auf den Gesichtern sagt, glaube ich, relativ viel.
Inspirierend, überwältigend, großartig.
Richtig bereichernd. Klartext, fand ich toll.
Einfach super.
Ich bin total begeistert. Also ich kann es dir empfehlen.
Kommt alle. Es ist also wirklich sensationell und gibt einen guten Spirit. Toll.
Mit dabei Gabor Steingart, Alef Doğan, Chelsea-Speaker Jörg Thaddeus, Diana Kinnert sowie wechselnde Special Guests. Los geht's Ende Juni in Hamburg. Alle Termine, Tickets und Infos finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das fragen wir am besten unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne. Du hast Neuigkeiten zu Microsoft und OpenAI, richtig?
Guten Morgen, Carina. Genau, da hat sich bei Microsoft und OpenAI tatsächlich einiges verschoben. Und zwar weg von Exklusivität hin zu mehr Offenheit. Ein Kern der neuen Vereinbarung ist, OpenAI wird unabhängiger, Microsoft bleibt aber der wichtigste Partner. OpenAI kann seine KI-Dienste künftig offiziell über jede Cloud anbieten. Also nicht mehr nur über die von Microsoft, sondern auch die von zum Beispiel Amazon oder Google. Microsoft bleibt zwar der primäre Cloud-Partner und bekommt OpenAI-Produkte weiterhin zuerst, aber die frühere Exklusivbindung wird gelockert. Finanziell wird das Konstrukt also auf den Kopf gestellt. Microsoft zahlt kein Umsatzsharing mehr an OpenAI. OpenAI selbst überweist aber weiter einen Anteil seiner Erlöse an Microsoft. Und zwar bis 2030 und zwar mit einem gedeckelten, aber fortbestehenden Revenue Share. Das heißt also, damit verdient Microsoft weiter an jedem ChatGPT-Abo mit und am wachsenden OpenAI-Geschäft, muss aber seine eigenen Erlöse nicht mehr teilen. Gleichzeitig behält Microsoft eine Lizenz auf OpenAI-Modelle und Technologie bis 2032. Diese ist jetzt aber nicht mehr exklusiv. OpenAI darf also dieselben Modelle auch anderen Partnern anbieten. Hier an der Börse wird das so interpretiert: Die strategische Achse Microsoft-OpenAI bleibt intakt, aber OpenAI öffnet sich sichtbar Richtung Multicloud und anderen Big-Tech-Unternehmen. Anleger lesen das also als eine leichte Entzerrung einer sehr engen Partnerschaft. Microsoft sichert sich weiter den technologischen Zugriff und Cloud-Traffic, während OpenAI mehr Spielraum bekommt, überall dort aufzutauchen, wo auch die anderen Unternehmenskunden sind.
Und dann, Anne, sag uns bitte noch, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Ja, die Börse ist mit gebremstem Optimismus in die Woche gestartet. Neue Rekorde, aber deutlich kleinere Schritte. Der S&P 500 und der Nasdaq haben am Montag nochmal neue Allzeithochs markiert, sind am Ende aber nur jeweils um rund 0,1-0,2% höher aus dem Handel gegangen. Der Dow trat dagegen tatsächlich leicht auf der Stelle und schloss nur minimal im Minus sogar. Man merkt also, nach den starken Gewinnen im April ist die Luft etwas dünner geworden. Der Bremsklotz bleibt der Iran. Konflikt, die abgesagten Gespräche, die Unsicherheit um die Straße von Hormus und auch der erneute Anstieg des Ölpreises um gut 2% haben die Rallye spürbar gedeckelt. Gleichzeitig hoffen Anleger, dass ein neuer Vorschlag Teherans zur Öffnung der Meerenge ein Schritt Richtung Deeskalation ist und konzentrieren sich ansonsten auf die heiße Phase der Berichtssaison, in der ja diese Woche gleich mehrere Tech-Giganten ihre Zahlen vorlegen. Also kurz gesagt, die Woche beginnt mit Rekordständen, aber das Gefühl ist eher vorsichtig als ausgelassen.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man gar nicht gebürtig aus Bayern kommen muss, um ein Bayer durch und durch zu sein.
Ja, ich bin Bayern vom Herzen. Und die Leute sagen es auch selber zu mir, dass ich nur Bayerischer bin. Also bin ich richtiger Eingebürgerter.
Wie dieser junge Mann zum Beispiel. Er lebt erst seit 2018 im niederbayerischen Poschetzried. Mit 16 Jahren kam Ali Alhamwi ganz alleine aus Syrien. Der Mann spricht perfekten bayerischen Dialekt, von dem ich als waschechtes Münchner Kindl nur träumen kann. Hochdeutsch, so sagte er den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, das kann er gar nicht.
Da habe ich ein wenig Hochdeutsch geschmerzt, aber jetzt weiß ich gar nicht, also kann ich jetzt nicht mehr schmerzen, weil ich nur Bayerisch schmerzen kann.
Ali hatte für sein Bayerisch quasi einen Privatlehrer. Direkt gegenüber vom örtlichen Flüchtlingsheim liegt der Pferdehof von Baptist Falter. Der Ort zog den Teenager Ali magisch an. Denn auch in Syrien hatte er schon mit Pferden gearbeitet und wollte das dann eben auch bei Baptist Falter tun. Der nahm die Hilfe gerne an und war beeindruckt von so viel Tatkraft und Einsatz.
Der Ali ist ein Mann, der langt hin, der hat keine Angst vor Pferden und der weiß, was Arbeit ist. Und solche gibt es bei uns in Deutschland auch nicht mehr viele.
Mittlerweile arbeitet der junge Mann nicht nur auf dem Pferdehof, er wohnt dort auch. Für Falter, seine Frau und dessen Sohn gehört Ali inzwischen zur Familie.
Ich heiße ja genauso zusammen wie meine Kinder. Also eigentlich ist er wie der zweite Bub ist.
Mein neuer Bruder. Oh, schon im Sogenannten. Weil streiten am Raub und zu oder so. Also ist schon mehr oder weniger wieder so hübsch. Aber darum tun wir uns auch wieder mit zwei.
Poschetzried ist für den sprachbegabten Syrer also zur neuen Heimat geworden. Dass er im Wirtshaus als Muslim statt bayerischen Schmankerl wie Schweinsbraten und Weißwurst lieber T-Bone Steak bestellt, stört hier niemanden. Denn beim Osterritt der Katholiken reitet er stolz mit. Für Ali ist völlig klar.
Wir sind immer da bleiben, bis ich sterbe. Schöner wie Bayern findest du gar nicht.
Wenn es irgendwann eine goldene Brezen für besondere Integrationsleistungen gibt, Ali ist auf jeden Fall Top-Anwärter. Aber wer braucht schon Auszeichnungen, wenn man Niederbayern haben kann?
Wo's Hochwasser heiser und Hef und Feder wegschwimmt. Wo euer Mo am Weg zur Kirche am Sonntag sein Scheitel noch kämmt. Wo der Johannes seinen ersten Rausch ins Johannesfeier speibt. Wo Martina, ich liebe dich, an jedes Scheiß aus dir schreibt. Wo die Feuerwehren streiten, wer löschen darf, wenn's endlich mal brennt. Niederbayern.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen zünftigen Start voller Zuversicht in diesen Tag. Ihre Carina Mössbauer.
Aber ganz eine Schaum, komm mal da in Korn. Im Fernsehen, da wandern die Leute aus und wir bleiben da. Ja, wir bleiben daheim. Ja, wir bleiben daheim. Ja, wir